HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Demokratie braucht den Wettstreit der Ideen. Ich will Politiker, die für ihre Sache kämpfen und zwar bis einer heult.
Mittlerweile machen Politiker bessere Comedy als Comedian.
Ansonsten haben wir Kabarettisten die Aufgabe, den Witz in der Politik und damit die Widersprüche herauszukitzeln.
Naja, das musst du schon ertragen, wenn was weiß ich, Harald Schmidt, der einst gesagt hat, die Rot ist ein Eichhörnchen auf Ecstasy. Und du weißt dann lacht die halbe Republik.
Also der Traum bei uns, bei allen hier in der Redaktion, ist eben, dass wir diese lachende Erkenntnis auslösen.
Wenn jetzt quasi die Türkei oder der Präsident was dagegen hat, müsste er sich in Deutschland erstmal einen Anwalt suchen.
Das beste, klügste politische Kabarett, das es je gab, gab es in den 20er, 30er Jahren in der Weimarer Republik. Und naja, was hat's verhindert? Gar nicht.
Politische Satire ist dann auch nur ein Medienimpuls unter sehr, sehr vielen.
Also Politikverdrossenheit kommt von der Politik.
Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates.
Die Caricatura. Das Frankfurter Museum für komische Kunst feiert 10-jähriges Jubiläum. Otto Waalkes bekommt das Bundesverdienstkreuz. Der deutsche Humor glänzt, allerdings eher im Rückblick. Die Zeiten sind nämlich viel zu ernst, um zu lachen. Wenn einer bei uns einen guten politischen Witz macht, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel. Das beobachtete Kurt Tucholsky in den 1920er Jahren. Heute sitzen dort auf dem Sofa 3/4 der Deutschen und diskutieren, ob man solche Witze überhaupt noch machen darf. Denn eigentlich ist das Thema ja viel zu ernst. Frauen, Männer, Migranten, Einheimische, Linke und Rechte. Der Komiker mit seinen Albernheiten mischt sich da besser nicht ein. Und wenn, dann nur als Kampfgenosse mit eindeutiger Haltung und Gesinnung. Denn Zweideutigkeiten oder gar Ironie passen nicht in die ernste Zeit. Oder sind sie vielleicht besonders notwendig? Das ist eigentlich eine rhetorische Frage und warum das so ist, das klärt sich hoffentlich im Laufe dieser Sendung. Schon wieder beleidigt, Humor in ernsten Zeiten, so haben wir sie überschrieben. Fangen wir also an mit dem Feiern der satirischen Kunst. Beginnen wir beim vielgelobten kleinen Caricatura-Museum für komische Kunst in Frankfurt, das es jetzt seit 10 Jahren gibt. Diese Existenz ist dem Schriftsteller, Zeichner und Maler Robert Gernhardt zu verdanken.
Ich bin Michael. Mein Vati hat 3 Aktien gekauft. Mutti und ich waren Strohmänner. Als sie bei 1100 standen, habe ich ihm gesagt, dass er sie abstoßen soll. Jetzt stehen sie bei 440. Wie soll ich da Vater und Mutter ehren?
Wenn einer den Deutschen das Lachen beibrachte, dann war er es, Robert Gernhardt. Vor seinem Tod im Jahr 2006 übergab Gernhardt der Stadt Frankfurt einige seiner Werke für ein Museum, das sich damals noch in Planung befand. Das Caricatura-Museum für komische Kunst. 2 Jahre später wurde es am Weckmarkt eröffnet. Über 7000 Originale der neuen Frankfurter Schule werden dort neben wechselnden Einzelausstellungen gezeigt. An diesem Wochenende feiert die Caricatura ihren 10. Geburtstag. Aus der neuen Frankfurter Schule ging vor beinahe 40 Jahren das Magazin Titanic hervor. Marc-Stefan Tietze war 15 Jahre bei der Titanic Redakteur. Die komische Kunst kann
Dinge in der Schwebe halten, die schon entschieden zu sein scheinen. Sie kann Dinge kritisieren, die alle Welt für selbstverständlich hält. Sie kann den Ernst von Sachen runterziehen, wenn Leute diesen Ernst in Wirklichkeit gar nicht sehen.
So der deutsche Satiriker Tietze. Er hat die ganz Großen der deutschsprachigen Satire-Szene versammelt in einem Jubiläumsband. Achim Frenz, der Leiter der Caricatura Frankfurt und Mitherausgeber der Titanic, versteht seine Arbeit nicht als Beruf, sondern als Berufung.
Weil diese neue Frankfurter Schule mein Leben eigentlich verändert hat.
Und verortet die Anfänge des Museums in der Guerilla der Satire gegen Ernst und Hochkultur. Doch spätestens seit dem Streit um die Mohammed-Karikaturen in Dänemark, Charlie Hebdo in Frankreich und der Böhmermann-Affäre in Deutschland sei klar, Satire ist mehr als Klamauk, Frenz ist der Ansicht,
dass die Unschuld der komischen Kunst sozusagen da verloren wurde und auch, dass das, was wir hier machen, nämlich satirische Kunst, politische Kunst ist und dass wir dann auch dafür die Ersten sind, die dafür gerade stehen, die Meinungsfreiheit zu verteidigen.
Seit dem Anschlag auf die Pariser Satirezeitschrift ist auch sein Museum in Frankfurt videoüberwacht. In Zeiten von Trump und Konsorten ist die satirische Kunst Seismograf der Meinungsfreiheit in einem Land.
Nora Karches war für uns im Karikaturamuseum. HR2 Kultur der Tag. Schon wieder beleidigt? Humor in ernsten Zeiten. Rainer Dachselt ist Autor. Er schreibt Komödien fürs Theater, Comedy und Satire fürs Radio und ist Redaktionskollege bei HR2. Rainer, warum ist das Museum für komische Kunst eigentlich so klein? Hat das was zu tun mit dem Stellenwert, den wir der Komik einräumen?
Das will ich nicht hoffen. Vielleicht hat es eher was damit zu tun, dass Witze ja am besten sind, wenn sie kurz sind. Und das heißt, eine ausgedehnte und breite Ausstellung von komischen Kunstwerken würde vielleicht eher langweilig wirken. Also ich hoffe, dass da einfach die Komik so konzentriert ist, dass das genau der richtige Raum ist.
Mhm, im Kleinen, in der Kürze liegt die Würze, sagt man ja auch. Führt der Humor in Deutschland aber trotzdem sowas wie ein Schattendasein?
Längst nicht mehr. Also das kann man sicher sagen. Für lange Zeiten kann man das sagen. Also wie viele deutsche Komödienautoren gibt es zum Beispiel im Vergleich jetzt zu englischen oder sogar französischen. Und auch die deutsche Mediengeschichte ist nicht gerade überreich gesegnet mit Komik. Das deutsche Radio zum Beispiel, da ist ja alles, was wir lieben und kennen in England, zum Beispiel Monty Python, alles erst im Radio gelaufen. Also da gab es einen reichen Schatz an unterschiedlichen Comedy-Formen in derselben Zeit in Deutschland. Immerhin die Hesselbachs. Aber
immerhin.
Ja, es war aber nicht besonders viel. Aber mittlerweile ist natürlich die Landschaft hier bei uns, also vom puren Klamauk bis hin zur ernsthaften und wertvollen Satire, unüberschaubar. Und es gibt viele tolle Sachen.
Wir haben ja in Deutschland was ganz Besonderes. Wir haben so zwei Kategorien. Das Kabarett und dann die Comedy. Kann man das trennen? Muss man das trennen?
Das muss man überhaupt nicht trennen. Es ist einfach so entstanden in Deutschland. Das Wort Comedy kommt aus dem Englischen, da würde man die Unterscheidung überhaupt nicht verstehen. Da ist jeder Comedian, der sich hinstellt mit der Absicht, die Leute zu erheitern. Bei uns gab es das Kabarett schon. Das ist so eine hochgehaltene Form. Das hat auch was damit zu tun, dass wir das Ernste eben höher schätzen, dass dieses politische, auch mit moralischem Druck vorgetragen.
Vor allen Dingen, der erhobene Zeigefinger muss sein. Ne?
Und dann kam die Comedy halt in den 90ern dazu und hieß plötzlich so. Vorher hat man Komik, Alberei, Blödelei gesagt. Jetzt kam das auch vom Privatfernsehen. Es hatte schon so einen bestimmten Geruch, dass es flach und albern ist und so eine Art Kampfbegriff auch gegen das alte Kabarett. Und deswegen wird es in Deutschland strikt unterschieden. Und von der einen Seite sagt man, ihr seid aber nicht lustig, ihr Kabarettisten. Und die Kabarettisten sagen, ihr seid aber flach und macht euch über Minderheiten lustig. Also das kann man eigentlich als Bezeichnung nicht verwenden. Das sind sozusagen Fronten, die immer wieder aufgebaut werden. Aber besonders trennscharf ist das nicht.
Ja, es verschwimmt immer mehr und Comedy ist inzwischen auch sehr politisch oft.
Ne? Ja, natürlich. Das, so wie das eben in England zum Beispiel auch ist. Ich kann Comedian sein und sehr politisch oder in den Vereinigten Staaten. Ne?
Aber ist das so eine deutsche Haltung, wenn es nicht mit so einer Schwere daherkommt, dann ist es auch nicht ernst zu nehmen?
War früher heftiger, kommt heute immer auch noch mal daher. Also es gibt ja auch so im politischen Kabarett immer so ein gewisses Lagerdenken. Also wer nicht mit uns scherzt, scherzt gegen uns. Und da werden dann durchaus auch wieder politische Grenzen gezogen und Kollegen in die rechte Ecke geschoben. Sowas kommt immer mal wieder vor. Es ist nicht rein deutsch, das gibt's anderswo auch, aber wir haben quasi so eine traditionelle Belastung, so zu werten. Ja, es gibt ja auch bei uns relativ wenig, also zum Beispiel Late-Night-Shows in den USA, ist es einfach ein Genre, das von verschiedenen Leuten bedient wird und die liefern über Jahre höchste Qualität. Das gibt's bei uns ganz selten. Harald Schmidt hat sowas gemacht, der hatte dann keine Lust mehr, hat dann auch eher in die Metaebene verschoben. Also so diese, ich sag mal so ein professionelles Umfeld, in dem Comedy oder Komik in Deutschland gemacht wird, das gibt's, aber das ist viel kleiner als in Ländern wie England oder USA, wo da eine große Tradition ist.
Aber woran liegt das? Also Harald Schmidt hat den ersten Schritt quasi gemacht, aber dann gab es keinen Nachfolger. Das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Naja, das liegt vielleicht auch daran, dass es bei uns häufig stattfindet, dann in Sendern, die immer ihre gleichen Leute bedienen. Da wird dann nicht so auf die Qualität geachtet, sondern man bleibt dann eher bei so einem bestimmten Kreis und bedient halt Zielgruppen mit altersgemäßen Comedians, die die entsprechenden Scherze machen. Aber dass man so richtig so ein Qualitätsbewusstsein entwickelt hat, eher nicht, ja. Es gibt ja Ausnahmen. Wir haben ja jetzt auch große Satire-Shows, auch, was weiß ich, da wird heute Show, Anstalt und so, die bemühen sich zumindest in diese Richtung, das Niveau auch zu halten.
Ja, und da gibt es offensichtlich auch einen großen Bedarf. Also so, wenn man den Erfolg sieht, muss man sagen, viele Leute suchen diese Gelegenheit, lachen zu können.
Es gibt einen ungeheuren Bedarf. Also auch gerade, wenn Themen ernst sind, das sieht man ja auch daran, wenn man einfach in die Kleinkunstbühnen geht und schaut, wie viele Leute unterwegs sind und ihr Publikum finden. Das wird gebraucht. Die Leute wollen lachen und die einen wollen vielleicht über ihrem Niveau lachen, die anderen lieber drunter. Aber der Bedarf ist ungeheuer.
Komische Kunst hat die Unschuld verloren, spätestens seit den Protesten gegen die Mohammed-Karikaturen, den Anschlägen auf Charlie Hebdo in Frankreich und dann auch die Staatsaffäre rund um das Böhmermann-Gedicht. Was hat sich da verändert?
Diese Beispiele zeigen, dass wir jetzt globalisiert werden. Also bei Tucholsky saß nur Deutschland auf dem Sofa und nahm übel, jetzt halb Europa oder die halbe Welt. Auch in der Komik, die Welt ist ein Dorf geworden und so jemand wie Erdogan ist ja fast wie Seehofer für uns. Innenpolitik, ja, über irgendeinen türkischen Ministerpräsidenten vor 20 Jahren Witze zu machen, das wäre noch sehr speziell gewesen. Heute ist der Mann quasi hier für uns sehr präsent, umgekehrt wäre für ihn auch und dann gibt's eben sowas, ne? Das ist natürlich was anderes, wenn da Todesdrohungen kommen im Falle der Mohammed-Karikaturen oder so ein Anschlag wie bei Charlie Hebdo. Das ist natürlich wirklich was Neues.
Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Vielen Dank, Rainer Dachselt. Schon wieder beleidigt, Humor in ernsten Zeiten, HR2 Kultur der Tag. Humor wird ja sogar in der Medizin eingesetzt, um Heilung zu fördern. Lachen entspannt, Satire öffnet den Blick, zwingt zum Perspektivwechsel. Ist Humor in ernsten Zeiten also besonders wichtig, haben wir uns gefragt und begeben uns nun mitten rein in den Ernst der Lage, in die Lachnummern der Politik.
Mittlerweile machen Politiker bessere Comedy als Comedy,
sagt Serdan Sumuncu, einer der schärfsten Satiriker Deutschlands. Deutsche Politiker als Lachnummer? Ganz sicher dann, wenn Markus Söder es mal lustig versucht.
Bei der Sprachlosigkeit, die wir mit Amerika haben, wäre Hofreiter bestens geeignet gewesen, mit Donald Trump zumindest über Haarfrisuren zu diskutieren, liebe Freunde.
Nein. Politiker sind selten witzig. Dafür gibt es Menschen, die mehr davon verstehen.
Ansonsten haben wir Kabarettisten die Aufgabe, den Witz in der Politik und damit die Widersprüche herauszukitzeln.
Bernd Gieseking ist seit vielen Jahren als politischer Kabarettist aktiv und weiß um die zahlreichen Tücken beim Vorbereiten einer Politikpointe.
Kabarett ist das Spiel mit dem erworbenen Wissenszusammenhang des Publikums. Das heißt, ich muss auf etwas fußen, was entweder alle wissen, was gerade durch die Nachrichten gegangen ist, oder ich muss diese Information als erstes setzen, um dann die Pointe zu bauen.
Deshalb ist ein politischer Witz auch immer kulturell geprägt und muss aktuell sein. Ganz wichtig dabei, die Haltung.
Habe ich jetzt wirklich eine Aussage getan oder habe ich nur einen Witz gemacht auf Kosten dieses Politikers? Habe ich mich nur lustig gemacht?
Denn ein politischer Witz will meist mehr als nur lustig sein. Er will verändern und zum Nachdenken anregen. Da hilft das Handwerk der Humorarbeiter. Mit der anderen Perspektive die Erwartungen des Publikums brechen und mit einer überraschenden Wendung die Pointe setzen. Florian Schröder.
Der Albtraum des 21. Jahrhunderts. Kim Jong-un gegen Trump. Auf der einen Seite der durchgeknallte Irre, der permanent mit der Bombe droht. Auf der anderen Seite Kim Jong-un.
Dabei ist der politische Witz auch immer ein Aufbäumen gegen die Mächtigen. Satire und Humor stärkt die Widerstandskraft bei einem selbst und in repressiven politischen Systemen. Nichts fürchtet der Machthaber mehr als die Ironie, stellt sie ihn doch bloß. Wer lacht, hat Macht. Oder, wie der Dichter Jean Paul es formulierte, Freiheit schenkt Witz und Witz schenkt Freiheit. Aber was nützt alle Theorie? Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Hauptsache, es funktioniert mit dem politischen Witz. So wie bei Simone Solger.
Mit der Nahles ist ein Neuanfang, das ist so glaubwürdig wie ein Hyperaktivitätsbefund bei Angela Merkel.
Christian Martje über das Lachen über Politik. Oliver Pollack ist Autor und Comedian, der sich gerne im Grenzbereich dessen aufhält, worüber man sich lustig machen darf. Da er selbst Jude ist, hat er seine Karriere mit Comedy über jüdisches Leben begonnen. Warum sind Juden beschnitten, fragt er sein Publikum zum Beispiel und gibt auch gleich die Antwort dazu. Weil eine jüdische Frau nichts anfassen würde, was nicht mindestens 20% reduziert ist. Und so geht's gleich weiter.
Ich werde öfter gefragt, ob ich Angst habe vor diesem neuen arabischen Antisemitismus in Deutschland. Habe ich nicht. Habe so eine neue App, habt ihr vielleicht auch schon. Die Anne Frank App zeigt dir die besten Verstecke in Europa. Und aber die ist nicht so genau, ne? Weil man hat Anne ja auch gefunden. Also wenn ihr eine haben wollt, die richtig genau ist, müsst ihr euch die Maddie-App runterladen. Die versteckt sich ja bis heute noch erfolgreich in Portugal. Und war zu hart. Okay, vielleicht mal ein Thema kurz zum Durchatmen, okay? Abtreibung. Ist eigentlich ganz einfach. Es gibt Leute, die sind dagegen und dann gibt es halt die Leute, die waren noch nie bei Primark. Und ey, Tané, ich muss mal kurz Kompliment sagen. Du siehst so jung aus. Wie alt bist du?
25.
Ey, du siehst aus wie 12. Ohne Scheiß. Echt. Nach dir wird sich jeder Thailand-Urlauber die Finger lecken. Echt, das ist... Pädophilie klingt auch so negativ, ne? Wenn man in den Raum reinkommt und sagt, ey, ich bin pädophil. Das ist nicht schön, ne? Ich finde, das müsste man positiver aussprechen, ne? Pedolino! Der Clown für den ganz besonderen Anlass. Nein, nicht, dass das falsch rüberkommt. Hier vorne, ihr fangt schon an zu zittern. Nein, ich finde, Pädophilie ist eine sehr falsche Sache. Man sollte pädophile Sexualstraftäter kennzeichnen. Ich weiß nicht, Kreuz an der Kette, Priestergewand oder so. Und, ey, ihr habt Angst vor ISIS? Ey, 550 Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen. Nein, es gibt nichts Schöneres auf der Welt als ein Kinderlächeln. Gut, außer die Schuhe, die das Kind genäht hat. Aber es ist, jetzt haben wir schon alles dabei gehabt. Eine Abtreibung, Anne Frank, Crystal Mess, Gina Lisa, okay, dann jetzt ziehen wir durch. Down-Syndrom. Leute mit Down-Syndrom heute hier? Jemand mit Down-Syndrom? Der Gitarrist? Nee, ne? Ich war nicht sicher.
Ohoho, so klingt das Lachen im Grenzbereich. Sein Vater hat den Holocaust überlebt, Oliver Polak macht Witze drüber. Sein erstes Bühnenprogramm hieß Jud süß sauer. Das erste Buch, Ich darf das, ich bin Jude. Inzwischen spielt das Judentum nicht mehr die Hauptrolle bei seinen Auftritten, aber ganz ernsthaft hat er sich mit dem wachsenden Antisemitismus befasst. Das gerade veröffentlichte Buch von Oliver Polak heißt Gegen Judenhass. Schönen guten Abend, Herr Polak.
Hallo.
Unsere Tagsendung heißt heute schon wieder beleidigt, Humor in ernsten Zeiten. Erleben Sie das oft, dass Menschen sich beleidigt fühlen oder sowas sagen wie, darüber darf man doch eigentlich keine Witze machen?
Klar, die gibt's bestimmt immer wieder, gerade im Netz, wenn man in so Kommentarspalten sich rumtreibt, aber das mache ich irgendwie nicht. Insofern habe ich da jetzt nicht so viel mit zu tun.
Aber Sie merken ja auch, wenn das Publikum dieses Oho-Lachen bringt, statt dem befreiten Lachen, da sind schon diese Gefühle da, dass Sie da die Grenze zumindest anschrappen.
Ja, aber alles andere ist auch für mich irgendwie uninteressant, ne? Ich finde irgendwie, ich persönlich, jeder Comedian hat ja so eine eigene Stimme und ich finde halt irgendwie das Kontroversere, die Themen, die in der Gesellschaft irgendwie Thema sind, aber irgendwie tabuisiert werden, irgendwie viel interessanter als drüber zu reden, wenn man an der Wursttheke irgendwie lange warten muss. Keine Ahnung.
Sie machen eine Sendung, die heißt Das Lachen der Anderen. Da verbringen Sie Zeit mit Leuten, die irgendwie anders sind, zum Beispiel eben ein Down-Syndrom haben, besonders klein sind oder groß, krank, und nachher machen Sie dann Comedy darüber. Das ist die permanente Grenzüberschreitung. Wie funktioniert das?
Das hat super funktioniert. Also wir haben dafür auch den Deutschen Fernsehpreis bekommen mit Micky Beisenherz. Wir treffen die 3 Tage zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom, nur die Protagonisten quasi, reden mit denen, versuchen die kennenzulernen, die zu verstehen, und dann haben wir versucht, ein Comedy-Programm für die zu schreiben, und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben dabei zum Beispiel festgestellt, dass Menschen mit Down-Syndrom so eher Slapstick lustig finden, ne? So einfach so ganz klassische, banale Slapstick-Comedy, ne? Und dass man da mit Ironie oder so nicht groß weiterkommt. Und am Ende haben wir auch noch ein Lied für die geschrieben mit Aerobik zusammen. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, auch diese Menschen, die sehr liebevoll waren, kennenzulernen.
Das heißt, Sie fragen die Leute praktisch, worüber sie lachen können, oder versuchen das rauszufinden in diesem Zusammenleben.
Aber klar, wir haben die auch manchmal so gefragt, ne? Also was die jetzt so lustig fanden. Dann haben die jetzt gerade in der Down-Syndrom-Folge auch geantwortet, so Mr. Bean oder Paul Panzer. Und da haben wir das halt so ein bisschen geschnallt, ne? Weil das ja auch sehr so mit Effekten zu tun hat. Mhm. Slapstick.
Und gab es denn da mal eine Gruppe, wo Sie da an die Grenze geraten sind, wo die gesagt haben, nee, das darf man nicht, das ist nicht lustig?
Wir hatten alles dabei, Altenheim, Menschen mit HIV, kleinwüchsige, Multiple Sklerose. In der Regel war es immer so, dass die gesagt haben, ach, das war so ein bisschen soft, das hätten wir, hätte ja nur ein bisschen härter sein können. Also das ist immer interessant, ne, was die Leute selber vielleicht die dann auch Thema sind von Stand-Ups dazu sagen oder andere, die meinen, die für andere sprechen müssen. Aber ich finde eh grundsätzlich so auch also kein Witz oder kein Gag meiner Gags ist irgendwie härter als die Realität da draußen. Deswegen denke ich manchmal, lass doch einfach mal den Komiker irgendwie in Ruhe. Und ja, da draußen ist es einfach viel krasser, ne? Also was ja vorhin schon Thema in einem der Beiträge auch war, ne? Dass man zum Beispiel über Trump kann man ja fast gar keine Parodie machen, weil das an sich schon eine Satire von sich selbst ist, ne?
Ja, wenn die Realität nicht so krass wäre, würde der Gag ja auch nicht funktionieren.
Vielleicht. Ja. Aber ich finde eh grundsätzlich gilt eben als Richtlinie, ne? Je größer das Tabu ist, desto besser muss der Gag halt auch sein. Mhm.
Der jüdische Humor ist ja legendär. Es gibt sogar eine ganze Reihe von jüdisch-orthodoxen Comedians tatsächlich. Was macht den jüdischen Humor aus? Oder würden Sie überhaupt sagen, dass es den gibt?
Weiß ich nicht. Ich bin da so gespalten. Also es gibt, es ist so stereotypmäßig Vorurteile. Natürlich gibt es großartige jüdische Comedians wie Woody Allen, Larry David, Jerry Seinfeld. Aber genauso gibt es großartige schwarze Comedians wie Kevin Hart und Dave Chappelle oder auch weiße große Comedians wie Louis C.K. Und ich glaube einfach grundsätzlich, ja, jeder hat so eine andere Farbe, ne, so eine andere Stimme und arbeitet mit anderen Dingen. Und vor allen Dingen, wenn man dann über seine Biografie redet, ist es halt beim Jüdischen halt, dass das vielleicht das eher verbindet. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der die These vertritt, oh, der große jüdische Humor. Und ich glaube grundsätzlich, dass guter Humor sich mit Wahrhaftigkeit und Echtheit und Bitternis beschäftigt, ja. Aber ob der jetzt jüdisch ist oder nicht jüdisch, keine Ahnung.
Bei Ihnen war es dann einfach die Biografie, die das Ganze authentisch gemacht hat. Hass und Humor passen ja gar nicht zusammen. Man kann schlecht jemanden hassen, der einen gerade zum Lachen gebracht hat. Hilft Humor auch gegen Judenhass?
Na, ich glaube grundsätzlich, dass Humor, Peter Ustinov hat ja mal gesagt, so manche Dinge im Leben sind so traurig, dass man sie nur mit Humor ertragen kann. Aber in meinem Fall, ich glaube, Sie wollen dahin, ich habe ja gerade ein Buch veröffentlicht vor ein paar Tagen bei Surkamp, das heißt Gegen Judenhass. Mhm. Aber das hat mit Humor überhaupt nichts zu tun, weil das eine ist Humor, also bei mir auch Stand-Up und so weiter und so fort. Und das andere ist das Thema Antisemitismus. Und es war einfach so, als die Meldungen sich vermehrten, dass Schüler auf Schulhöfen in Berlin gejagt werden, Freunde von mir mussten ihre Kinder irgendwie von der Schule nehmen und habe ich mich einfach gefragt, warum sagt niemand was und findet da eine Stimme, also so wirklich mal intensiver. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es bei mir in der Kindheit auch so war, in Papenburg im Emsland auf dem Schulhof. Und dann dachte ich mir, gehe ich mal den Versuch an, diesen vielleicht jungen Leuten da auch irgendwie eine Stimme zu geben und versuche ein Buch zu schreiben, was wo ich das Thema nicht simplifiziere, aber aufs Wesentliche runterbreche, auf die Kernprobleme des Antisemitismus und ja, das habe ich jetzt versucht zu machen, aber es hat überhaupt nichts mit Comedy zu tun.
Das heißt, Sie trennen diese Welten ganz kategorisch, also Sie gehen auch diese Sache jetzt nicht mit Humor an?
Nee, das gibt keinen Witz in dem Buch, da ist ja auch nicht mehr so viel lustig dran, ne? Das, wie gesagt, das eine ist eben Stand-Up-Comedy. Natürlich ist das Thema Antisemitismus, kann oft Teil meiner Stand-Ups sein, ne? Grundsätzlich, ne? Aber in dem Buch, da habe ich bewusst einfach, habe die Wut außen vor gelassen, habe den Humor außen vor gelassen, weil ich wollte einfach, dass die Leute auch keine Ausrede haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch ist es so, es kommen mehrere Prominente in dem Buch auch drin vor, die ich bewusst nicht benannt habe, weil ich nicht wollte, dass man am Ende über diese Leute spricht, sondern über die seltsamen, fragwürdigen Sätze, die diese Menschen in allen gesellschaftlichen, in allen Gesellschaften, in allen Bereichen einfach von sich geben. Genau, das war die Idee.
Vielen Dank, Oliver Polak. HR2 Kultur der Tag. Wenn ein Volk für einen besonders trockenen Humor berühmt ist, dann sind das die Briten. Angeblich ist dieser Humor ziemlich respektlos, kommt aber so daher, als sei das alles ganz normal und ist teilweise böse bis sadistisch mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Auf jeden Fall hat der britische Humor in der Wahrnehmung der Briten viel zu tun mit der Demokratie. Unser Korrespondent in London, Thomas Spickhofen, mit einem Einblick in das, worüber man auf der Insel lacht.
Die Deutschen und ihre Kriege, das geht immer im britischen Humor. Einer der berühmtesten Sketche dazu stammt von John Cleese von der Komikertruppe Monty Python.
Don't mention the war!
Erwähnt auf keinen Fall den Krieg, warnt Klies als schlecht gelaunter Hotelbesitzer sein Personal. Dann aber bringen ihn die deutschen Touristen selbst ganz durcheinander.
Prawn Goebbels, Hermann Göring and four coded sellers.
Also ein Krabbencocktail Goebbels und ein Hermann Göring. So nimmt er die Bestellung auf. Die deutsche Frau fängt an zu weinen und Klies fragt, irgendwas falsch?
Is there something wrong?
Will you stop talking about the war?
Me? You started it?
We did not start it.
Yes, you did. You invaded Poland.
Hören Sie auf, über den Krieg zu reden, fordert der deutsche Tourist. Wieso? Sie haben doch damit angefangen, erklärt Klies. Haben wir nicht. Doch, Sie sind doch in Polen einmarschiert.
Not funny for her, not for us, not for any German people.
You have absolutely no sense of humor, do you?
Das ist nicht lustig für keinen Deutschen, beharrt der Tourist. Typisch kontert Klies, die Deutschen haben einfach keinen Sinn für Humor. In diesem Sketch ist einfach alles drin, was den britischen Humor auszeichnet. Wie er die Dinge scharf angeht, mit Vorurteilen spielt, zwischen Witz und Geschmacklosigkeit balanciert und am Ende eine einzigartige Fähigkeit zur Selbstironie beweist. Das müssen auch die einheimischen Politiker aushalten. Ian Hislop ist Herausgeber eines Satiremagazins und Gastgeber einer Comedy-Talkshow. Wenn du in Großbritannien zu den Mächtigen gehörst, sagt er, dann musst du das aushalten. Politiker, die damit nicht umgehen können, sehen einfach sehr schlecht aus.
In Britain, if you are in a position of power, you are meant to pretend you have a sense of humor. So if people in public life don't take a joke, particularly politicians, they look very bad.
Theresa May, die amtierende Premierministerin, hat viel auszuhalten. Nicht zuletzt deshalb, weil sie bei ihren Interviews und Auftritten oft hölzern, kantig, roboterartig wirkt, in den Wortstanzen, die sie im Staccato wiederholt, und in den Bewegungen, die nichts Geschmeidiges haben. Vom May-Robot ist oft die Rede. Umso überraschender ihr Auftritt beim Parteitag der Tories an diesem Mittwoch. Zu ABBAs Dancing Queen tänzelte May-Robot auf die Bühne. Eckig und kantig, wie man sie kennt, aber mit der klaren Botschaft, ich kann auch selbstironisch. Das Wohlwollen der Briten war ihr gewiss, zumindest für diesen einen Tag. Die Kunst der Selbstironie reicht bis in die höchsten Kreise. Für Staunen sorgte die Queen, als sie zur Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 in eine kleine Filmrolle schlüpfte und sich zur Eröffnungsfeier von 007 James Bond im Palast abholen ließ.
Good evening, Mr. Bond.
Good evening, Your Majesty.
Legendär sind auch die Sentenzen von Prinz Philipp, der inzwischen längst im wohlverdienten Ruhestand lebt. So wie zum Beispiel diese hier, als er, wie schon viele Male zuvor, eine Gedenktafel zu enthüllen hatte.
World's most experienced plucker, maybe.
Ich bin der erfahrenste Gedenktafelenthüller der Welt, sagte der Ehemann der Königin.
Typisch selbstironisch. Schon wieder beleidigt? Humor in ernsten Zeiten. HR2 Kultur der Tag. Otto, der Komiker, der gerade 70 geworden ist und gestern das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, zusammen mit anderen Kulturschaffenden. Über ihn sprechen wir gleich mit seinem Autor Bernd Eilert. Aber erst hören wir ihn selbst. Zumindest hören wir ihn im Gespräch mit Susi Sorglos.
Susi Sorglos sitzt zu Hause und föhnt ihr Haar. Mit einem Föhn. Und wie sie so dröhnt und föhnt, da sagt plötzlich jemand:
Hallo. Hallo, Susi.
Hey, sagt Susi sorglos. Hey, wer spricht denn da?
Ich.
Wer ist ich?
Ich, dein Föhn.
Mein Föhn kann sprechen?
Genau.
Das ist aber schön, mein lieber Föhn.
Du Susi.
Ja?
Ich liebe dein goldenes Haar. Ja, ja.
Wie schön du das sagst, mein lieber Föhn. Und Susi sorglos streicht sich durch ihr goldenes Haar.
Du, Susi.
Ja, Föni?
Kannst du mir einen Gefallen tun?
Selbstverständlich.
Bitte, küss mich. Ich bin ein verzauberter Königssohn. und wenn du mich küsst, werde ich mich wieder in einen Königssohn zurückverwandeln.
Wenn's weiter nichts ist, sagt Susi sorglos und küsst den Föhn, dass es nur so eine Freude ist. Und auf einmal hat Susi sorglos einen Rasierapparat in der Hand. Ja, liebe Kinder, der Föhn hatte gelogen. Er war gar kein verzauberter Königssohn, sondern nur ein verzauberter Rasierapparat. Aber das machte Susi sorglos nichts aus. Sie ließ sich einen Damenbart wachsen und beide lebten glücklich bis an ihr seliges Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, rasieren sie sich noch heute.
Der Komiker Otto Walkes hat das Bundesverdienstkreuz bekommen und er hat es auf sehr Otto-typische Weise entgegengenommen. Erst lässt er das Kreuz fallen, hebt es dann gekonnt, ungeschickt auf und dabei fällt ihm dann auch noch die dazugehörige Nadel zu Boden. Kein Augenblick ist ihm zu ernst, um ihn nicht für Komik zu nutzen. Ein Teil dieses Bundesverdienstkreuzes gebührt nun auch dem Autor Bernd Eilert, einem der Mitbegründer der Neuen Frankfurter Schule. Er schreibt seit Jahrzehnten für Otto und auch für die Titanic. Schönen guten Abend, Herr Eilert.
Ja, guten Abend.
Welche Bedeutung hat dieses Verdienstkreuz für Otto?
Ach, ich glaube, er hat sich sehr gefreut, dass man an ihn gedacht hat und hat jetzt allerdings auch schon den Verdacht geäußert, dass alle mit seinem baldigen Ableben rechnen und möchte diese Erwartung ein wenig enttäuschen, indem er noch ein bisschen weitermachen wird. Hoffe ich jedenfalls, weil es macht ja immer noch Spaß,
ja, das hoffen wir alle. Er hat das selber so gesagt.
Ja, von Blödel Otto zum nationalen Kulturgut. Das ist vielleicht ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für den kleinen Friesen.
Ist es nicht eigentlich ein Widerspruch, wenn der Satiriker von den Mächtigen ausgezeichnet wird?
Satiriker war er nun wirklich nicht. Also er ist genuiner Komiker und wahrscheinlich geborener Komiker, weil er eigentlich nie was anderes gewollt hat, als komisch zu sein. Er war auch Musiker, aber da ist ihm auch schon einiges runtergefallen und dann immer das Mikrofon. Und da die Entschuldigungen besser ankamen als die Musik, ist er dann bei den Entschuldigungen geblieben.
Die gewisse Tollpatschigkeit, die gehört bei Otto ja quasi zum Programm. Ist das auch eine Art, um sich vor Kritik zu schützen?
Na, vielleicht nicht vor Kritik, aber vielleicht auch vor dem Missverständnis, dass man besonders stolz sei auf das, was man macht. Also wenn man gutes Material hat, dann reicht so gehauchte Zimmerlautstärke. So, ansonsten muss man sehr viel Stimme geben, um der ganzen Sache noch Komik abzugewinnen.
Mhm. Ist Otto irgendwo mal politisch gewesen?
Ich höre das immer von alten Fans, dass er früher politischer gewesen sei. Ich fürchte aber, da trügt die Erinnerung ein bisschen. Die Zeiten waren halt andere. Und wenn man da überhaupt einen Politikernamen in den Mund nahm, wurde das schon als kritisch und politisch und aufrührerisch, manchmal gar anarchistisch empfunden, weil doch die Würde dieser Menschen noch weit mehr geachtet wurde, als es heute der Fall ist, woran sie selber auch gerüttelt Schuld tragen. Mhm.
Was mit Leichtigkeit daherkommt, das ist ja meist das Produkt sehr harter Arbeit. Wie funktioniert die Produktion von Gags? Wie funktioniert es, mit jemandem wie Otto zusammenzuarbeiten?
Ich müsste jetzt eigentlich auch sagen, dass es sehr harte Arbeit ist, weil das klingt immer gut, ist es aber nicht, sondern es entsteht auch aus einer gewissen Leichtfertigkeit heraus. Also dieses Pubertär, was die Art von Komik hat, das kann nur entstehen, wenn man sich völlig frei macht von Rücksichten und von dem, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, was man sagen sollte, was man nicht sagen sollte. Sonst funktioniert das nicht. Und das geht nur, wenn man leichten Herzens und aufgeräumten Oberstübchens irgendwie bei der Arbeit ist.
Das heißt, bei der Arbeit wird dann auch rumgeblödelt?
Ja, sicher. Also das ist ja die erste Referenz. Wenn da nicht gelacht wird oder so, dann kann man den Gedanken meistens auch vergessen, weil dann werden andere auch nicht darüber lachen.
Worüber wird gelacht? Worüber darf gelacht werden? Wir leben da jetzt gerade in dünnhäutigen Zeiten. Menschen fühlen sich schneller beleidigt als zum Lachen gereizt. Haben Sie die möglichen Befindlichkeiten bestimmter Gruppen im Blick beim Schreiben?
Na, ich versuche das außerhalb meines Gesichtsfeldes zu halten. Also da muss man schon ein bisschen Scheuklappen tragen, weil wenn man auf alle Rücksicht nehmen wollte, dann dürfte man ja immer nur die jeweils besonders übel beleumundeten Berufsgruppen, wie meinetwegen Banker oder Makler, ins Visier nehmen und das wird auf die Dauer auch ein bisschen langweilig. Außerdem sind das ja auch Minderheiten, also die könnten dann auch Schutz verlangen. Insofern muss man damit leben, dass man manchmal ein wenig missverstanden wird, dass manchmal eine gewisse Empörung Empörung aufkommt. Aber ich denke, das ist auch das tägliche Brot des Satirikers sowieso.
Und ist es nicht sogar auch Sinn und Zweck der Übung?
Es war mal Sinn und Zweck der Übung und ich hoffe, die meisten werden sich noch daran erinnern. Also ich hoffe, dass diese Empfindlichkeit und diese Lust an der Empörung nicht dazu führt, dass alle Leute, die irgendetwas in der Art produzieren, jetzt auch gleich das vorausahnend, in vorauseilendem Gehorsam jede Spitze weglassen.
Das klingt so ein bisschen danach, als würden Sie das schon befürchten, dass es irgendwie ja glatter wird.
Ja, befürchten kann man es ja. Es ist halt so, dass der Grad der Empörung und die Verbreitung der Empörung hat einfach zugenommen. Also das ist einfach so einfach, sich zu empören, dass heutzutage viele Menschen sich diese Mühe machen, die eben keine Mühe mehr ist. Früher war es mühsamer, sich zu empören.
Jetzt wird es einem leicht gemacht.
Es wird einem sehr leicht gemacht, vielleicht ein bisschen zu leicht.
Woran liegt das?
Das liegt sich an dem, was man soziale Medien nennt. Also ich selber bin da nicht unterwegs, insofern kriege ich es auch gar nicht mit, wenn sich jemand über mich empören sollte.
Wie praktisch.
Aber ja, es ist sehr praktisch, muss ich auch sagen. Aber vielleicht sollte ich das als Empfehlung auch anderen mitgeben, dass sie nicht ständig darauf gucken, wer sich jetzt wieder über sie empört hat, weil dann fällt es ihnen wahrscheinlich leichter, weiterzumachen in dem Sinne, dass sie nicht übertrieben Rücksicht nehmen.
Nun ist ja so ein Preis durchaus eine Gelegenheit, ein bisschen zurückzugucken auf das Werk von Otto. Was hat Ihnen besonders Spaß gemacht? Fällt Ihnen da was ein? Welche Zusammenarbeit war besonders lustig?
Es ist immer dann, wenn man das erste Mal etwas macht, also die erste Show, der erste Film, das erste Buch, das macht immer besonders viel Spaß, weil es dann noch nicht so viele Leute gibt, die irgendwie glauben, sie wüssten, wie es geht. Beim zweiten Mal gibt es immer sehr viele Bedenkenträger, die einem sagen, man muss alles anders machen als beim ersten Mal und welche, die sagen, es muss alles genauso sein wie beim ersten Mal und da dann die Balance zu finden, ist dann immer schon schwieriger. Beim ersten Mal macht es noch wirklich Spaß.
Also welches erste Mal konkret hat am meisten
Spaß? Sagen wir, der erste Film hat sehr viel Spaß gemacht, weil das Filmgeschäft war für uns ja auch mehr oder weniger legendär und als dann ein Produzent kam, der klein und dick war und Zigarren verteilte, dachten wir, das ist ja jetzt schon fast Hollywood.
Ja, das klingt klein und dick und Zigarre klingt nach Hollywood. Eine Szene vielleicht, die Ihnen einfällt, an der Sie lange gearbeitet haben. Sie haben ja auch mal gesagt, das ist, wenn man etwas produziert hat und es dann dem Publikum präsentiert, dann ist es schon wieder der erste Rückblick darauf und man muss schon wieder gucken und feilen, dass man es noch besser bringt.
Das stimmt. Manchmal gibt es Szenen, die aus einem relativ kleinen Kern entstehen. Da hatten wir zum Beispiel mal eine Geschichte, die dann musikalisch aufgefrischt wurde, ein Märchen vom Bären mit einer Todesliste. Das hat sich dann so verselbstständigt, dass aus einer Nummer, die, wenn man sie erzählen würde, gerade mal 30 bis 40 Sekunden dauert, ein Stückchen von 6 bis 8 Minuten wurde, was dem Publikum sehr viel Spaß gemacht hat. Das kann man immer mit Publikum gut entwickeln, weil man merkt ja, Publikum reagiert nicht. Man lässt es drin, man nimmt es weg, man macht was anderes, man macht das Gleiche. Also das macht in vieler Hinsicht Spaß. Auch so Klassiker wie Robin Hood, die entwickeln sich dann auf der Bühne, weil es gar keine Bühnennummer war, zu etwas völlig anderem, als es mal im Fernsehen gewesen ist.
Was würden Sie sagen, war Ihre beste Idee für Otto?
Meine beste Idee war einfach, mir die erste Show von ihm im Fernsehen anzugucken, das Gefühl zu haben, dass da eine komische Kraft ist, die ganz außergewöhnlich ist und die wahrscheinlich in jeder Generation nur einmal zu haben ist und dann mit ihm bekannt zu werden und bis heute mit ihm zusammenzuarbeiten.
Bernd Eilert, Autor unter anderem für Otto. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Schön, dass Menschen lachen können. Innerhalb von Millisekunden wird da, wo unsere Emotionen im Gehirn verarbeitet werden, die Erheiterung auf Stimmbänder, Zwerchfell und Gesichtsmuskulatur übertragen. Ein Witz führt uns typischerweise auf eine falsche Fährte. Und wenn unsere Erwartungen dann in der Pointe über den Haufen geworfen werden, dann sind wir, wenn es gut war, bestenfalls amüsiert. Von den Briten und ihrem speziellen Humor haben wir schon gehört. Viel Selbstironie ist da dabei. Schauen wir jetzt nach Amerika. Die Comedy-Szene dort ist riesig. Es gibt gleich mehrere Late-Night-Shows im Fernsehen. In Deutschland nicht eine einzige. Wir haben es erwähnt. Die großen US-Stars sind über Jahre aktiv. Trump hat der amerikanischen Comedy nochmal einen Aufschwung gegeben. Den Stand-Up-Leuten gehen die Themen einfach nicht aus. Trump sorgt da ständig für Nachschub. Aus New York, Kai Clement.
Als New Yorks weiblicher Comedy-Star zwischen all den Colberts, Kimmels und Fallons ist sie eine Rarität.
Welcome to the show. I am Samantha Bee.
Samantha Bee stehe für Fiery Feminism, schreibt die Zeitung New York Times, für glühenden Feminismus also. Ihre Stimme ist jetzt noch besser hörbar angesichts eines Präsidenten, der sich brüstet, Frauen belästigt zu haben. Comedy in den Zeiten von Trump, das wirkt allerdings manchmal ziemlich monothematisch. Trump, Trump, Trump. Und manchmal auch noch die Leute um ihn herum, wie Vizepräsident Mike Pence und seine stille Ehe zum Beispiel.
I think it's weird as all hell, but I also think married people should be able to do whatever weird as hell things make them happy.
My name is Trayvon Free. I am a writer for Full Frontal with Samantha Bee.
Trayvon Free ist Autor für Samantha Bees Show Full Frontal. Seit Jahren ist der mit dem Emmy-Preis ausgezeichnete Mann schon im Geschäft.
It's so different. Like, I was working on The Daily Show with Jon Stewart under Obama.
Das hat sich alles so verändert. Ich habe auch für die Daily Show mit Jon Stewart gearbeitet. Das war noch zu Obamas Zeiten.
A couple days, sometimes a week.
Da gab es Tage, manchmal eine ganze Woche, ohne dass es um den Präsidenten ging. Aber jetzt, jeden einzelnen Tag, macht er etwas, das uns eigentlich eine ganze Woche lang beschäftigen könnte.
That is like, we could have covered for a week.
He was born this way, goddammit!
Das Publikum im Fernsehstudio unweit des Hudson Rivers geht johlend mit. Man ist unter sich, unter Trump-Gegnern. Trayvon Free sagt, es gehe darum, die eigene Empörung zu nutzen, um dem Publikum eine Katharsis zu ermöglichen. Comedy als Druckventil für die Empörten.
You start having to do or use that outrage that you feel as the comedy. So that becomes the catharsis for the audience.
Doch auch wenn Empörung das Motto von Samantha Bee ist, manchmal geht auch sie einen Schritt zu weit. Ende Mai dieses Jahres, Trumps Tochter Ivanka schickt ein Foto von sich und ihrem Sohn in die Welt hinaus. Samantha Bee kommentiert, schönes Foto.
You know, Ivanka, that's a beautiful photo of you and your child, but let me just say, one mother to another.
Und fügt dann hinzu, von Mutter zu Mutter, mach etwas gegen die Einwanderungspolitik deines Vaters. Denn Trumps Null-Toleranz-Vorgabe trennt damals gerade Einwandererkinder von ihren Eltern. Doch dann setzt Samantha Bee noch eine wüste Beschimpfung Ivankas hinzu. So wüst, dass sie überpiept wird.
Do something about your dad's immigration practices, you feckless. He listens to you.
Tags darauf entschuldigt sie sich in einem schriftlichen Statement.
Ich möchte mich gerne aufrichtig für das Schimpfwort entschuldigen, bei Ivanka Trump und auch bei meinen Zuschauern. Das war unangemessen und unverzeihlich. Ich habe eine Grenze überschritten und bedauere das sehr.
Trump fordert daraufhin, Samantha Bee zu feuern. Es gebe einen Doppelstandard. Die konservative Schauspielerin Roseanne Barr etwa habe nach einer rassistischen Bemerkung gehen müssen. Aber wenn Beleidigungen von links nach rechts flögen, gäbe es keine Konsequenzen. Auch der Sender CNN berichtet.
Conservatives have been pointing to a double standard on how liberal stars who say these offensive things are treated.
Kleiner Unterschied: In der Debatte um die Schauspielerin Roseanne Barr war der Präsident geradezu auffällig still geblieben. Auch das eine Art Doppelstandard. Trump hat der gesamten Late-Night-Szene bescheinigt, immerzu anti-Trump zu sein. Kein Widerspruch von Trayvon Free.
People always ask.
Ich werde oft gefragt, warum gibt es keine konservative Version, zum Beispiel der Daily Show? Aber es ist doch so, Comedy wehrt sich von unten. Es geht um den Widerstand gegen die Leute da oben.
HR2 Kultur der Tag. Um über einen Witz lachen zu können, braucht man keinen Humor. Der ist eher eine Einstellung zum Leben, eine Art, mit den Widrigkeiten des Daseins umzugehen, eine Charaktereigenschaft. Humor kann verbindend sein und selbststärkend, aber auch aggressiv und selbstentwertend. Caroline Kebekus ist gefeierte deutsche Comedy-Frau. Sie moderiert die Vergabe des Deutschen Comedy-Preises am Wochenende und vermutlich wird sie auch wieder einen der Preise bekommen. Sie öffnet gerne Frauen den Blick auf die Selbstentwertung. Entwertung.
Ich könnte sehr viel Bier trinken, ich hätte sehr viel Anlass, aber ich darf nicht mehr. Weil ich bin ein Mädchen, I'm a girl, so wir trinken nur noch Smoothies. Wir müssen nur noch Smoothies trinken. Wir dürfen kein Bier mehr trinken, davon wird man fett. Wir wollen alle skinny bitches sein, deswegen müssen wir Smoothies trinken. Ja, das schreit uns jede Internet-Bitch entgegen. Alle die Influencer-Girl mit ihren 1000 Kanälen auf YouTube, die allen Mädels genau sagen, wie sie ihr Leben gestalten müssen. Letztens habe ich gesehen, meine besten Tipps gegen Heißhungerattacken. Kennst du Heißhungerattacke? Nein, ich komme aus Europa, I'm sorry.
Kennst du das? Heißhungerattacke? Hast einfach mal 2 Wochen nichts gegessen, kriegst du Heißhungerattacke. Kleiner Tipp von mir, einfach ein bisschen an der Erbse riechen, ist nicht mehr so schlimm. So. Warum machen wir das? Keine Frau isst mehr Brot. Ihr müsst das mal beobachten. Im Restaurant, wenn der Kellner mit dem Brotkorb um die Ecke kommt, siehst du Weiber zu Staub zerfallen. Kannst einen Exorzisten anrufen. Für die Dame noch ein bisschen Brot? Nein! Nein! Kein Brot! Ich möchte nur eine Olive. Die teile ich mir mit meiner Freundin. Warum machen wir das? Warum? Weil wir haben jetzt alle so eine Fat-App auf dem Handy. Da kannst du so eintragen, was du den ganzen Tag gegessen hast. Und dann rechnet dir die App aus, ob dein Tagesbedarf an Fett gedeckt ist. So, wenn du da eingibst Leberwurstbrot, dann sagt die App, dein Fettbedarf für dein Leben ist erreicht. Du fette Schlampe, geh dich erschießen, da wird nichts mehr. Und dafür geben wir Geld aus, ja? Das heißt, man muss uns ja ständig erzählen, füttert uns ständig mit diesem Gedanken, dass irgendwas mit unserem Körper nicht in Ordnung ist. Man muss uns in dieser Unsicherheit halten, damit wir weiter Blödsinn kaufen. Also werden wir ständig mit neuen Körperidealen gefüttert, weil wir dürfen nie am Ziel sein, nie.
Weg von der Selbstentwertung mit Caroline Kebekus. Immer wieder taucht die Frage auf, worüber man Witze machen darf, was Satire darf, was wer aushalten muss. Deshalb landen viele satirische Beiträge auch vor Gericht. Die Satirezeitschrift Titanic hat quasi eine Dauerkarte für Prozesse. Mohammed-Karikaturen in einer dänischen Zeitung haben zu gewalttätigen Protesten in der gesamten islamischen Welt geführt. Und was passiert, wenn ein Gedicht eine Staatskrise auslöst, das konnten wir im Fall des Schmähgedichtes von Jan Böhmermann beobachten, in dem es ja eigentlich darum ging, dem schnell beleidigten Staatschef vom Bosporus quasi Nachhilfe zu erteilen in Sachen Meinungsfreiheit. Und dann war er erst richtig beleidigt. Wie sich das anfühlt, wenn einer eher unbedeutenden Nischensendung es gelingt, eine Staatskrise auszulösen, das hat die Redaktion des Neo-Magazin Royal erfahren. Zu ihr gehört Tim Engelmann, Unterhaltungsredakteur im ZDF. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, wenn die Kanzlerin sich einmischt, vergeht einem da das Lachen oder hilft auch da Humor?
Also Humor hilft grundsätzlich immer. Aber so eine richtig komfortable Situation ist das nicht, wenn man plötzlich weiß, dass sich aufgeregte Bürger mit türkischem Migrationshintergrund nach der Privatadresse erkundigen. Da hat der Spaß ein Loch.
Haben Sie eine Antwort auf die Frage, warum ein ausländischer Staatschef auf eine Satire in einem eher kleinen Sendeformat in Deutschland extrem beleidigt reagiert? Wir haben gehört, britische Politiker würden sich eine solche Blöße nie geben, weil sie dann als humorlos dastehen und eben schlecht aussehen würden.
Ja, ich glaube, Humor ist unterschiedlich und es gibt mit Sicherheit Kulturen, in denen Humor gleichzusetzen ist mit Gesichtsverlust. Und ich erkläre mir das so, das hat was damit zu tun, dass man versucht, gerade in diesen, sag ich mal, sehr stark in den Bereichen, also es geht darum, dass man Angst vermitteln möchte. Mhm. Und Lachen macht die Angst kaputt. Und wenn das Gehirn Angst hat, dann kann es nicht mehr nachdenken. Und das will man in restriktiven Gesellschaften eben erreichen. Und deswegen muss ein Diktator dafür sorgen, dass er nie lächerlich gemacht wird.
Diese Krise rund um das Gedicht hat ja durchaus einiges ausgelöst, was dann auch letztlich gar nicht so unangenehm war und eigentlich auch Aufgabe von Satire ist. Diese Diskussion hat den Blick eröffnet auf diesen aus der Zeit gefallenen Paragraphen der Majestätsbeleidigung und hat dann auch seine Abschaffung auf den Weg gebracht. Da war doch dann alles gut, oder?
Ja, prinzipiell ist es dann schon so, dass man sagt, es ist nicht alles falsch gelaufen und unser Rechtsstaat funktioniert noch. Und das Comedy, also diese Leichtfertigkeit, von der Bernd Eilert vorhin auch gesprochen hat, das dazu führt, dass man etwas, was man ja gar nicht beabsichtigt hat, also das war definitiv überhaupt nicht der Plan, aber dass das dann dazu führt, da denkt man schon, okay, bei uns funktioniert's noch. Das hat was Beruhigendes.
Satirische Kunst ist der Seismograph der Meinungsfreiheit in einer Gesellschaft. Das haben wir ganz am Anfang gehört im Beitrag über das Karikatura-Museum. Es ist genauso wichtig, über die Regierenden zu lachen, wie sie zu wählen, sagen die Briten. Humor, Satire ist also Bestandteil einer funktionierenden Demokratie?
Auf jeden Fall, ja. Also es ist wichtig, dass man... dass die Leute frei denken können. Und frei denken kann man, wenn man lacht. Also man kann nicht gleichzeitig lachen und Angst haben. Das funktioniert nicht. Und wenn man lacht, dann hat man Zugriff auf das Großhirn. Und wenn man Zugriff auf das Großhirn hat, dann kann man vielleicht eine intelligentere Wahlentscheidung treffen, als wenn man das durch Angst blockiert. Und deswegen ist Satire und Comedy und Unterhaltung und Komik extrem wichtig, ja, auch in der Demokratie. Und deswegen gibt es ja auch wenig Gelächter in diesen Diktaturen.
Wenn das so wichtig ist für die Demokratie, dann muss man ja sagen, das ist auch sehr wichtig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in diesem Bereich gut aufgestellt zu sein. Sind wir das? Sind wir da gut aufgestellt?
Ich sage mal ja, und das auch mit wirklicher Überzeugung, weil ich weiß, dass es natürlich immer eine Gratwanderung ist. Niemand will eine Staatskrise auslösen. Man möchte ja auch nicht alle Türken oder alle wen auch immer beleidigen. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Und leider Gottes ist es so, dass der Komödiant auch immer das Risiko hat, missverstanden zu werden. Aber ich kann zumindest mal für das ZDF sprechen. Es gibt dort viele Anstrengungen und viele kluge Leute, die probieren, das hochzuhalten, um eben, ja, wie gesagt, den freien Zugriff, den barrierefreien Zugriff auf das Großhirn zu ermöglichen. Und ja, ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Wir müssen viel tun. Wahrscheinlich wird es schwieriger. Und natürlich ist überall auch immer wieder Angst da, aber dafür sind die Comedians und die Kabarettisten und die komischen Vögel ja da, um genau dieses Gelächter herzustellen, das die Angstfreiheit sicherstellt.
Wie groß ist denn die Angstfreiheit bei den Verantwortlichen? Wie mutig sind die? Wie viel Deckelung gibt es da von oben?
Ach, da gibt's keine Deckelung. Wir müssen tatsächlich immer aufpassen, dass wir klug und schlau sind und so eine innere Richtschnur haben. Und eine, die Leute, mit denen ich auch zusammenarbeite und die mich selbst antreibt, ist immer nur nach oben treten, wenn überhaupt, und die Leute oben lächerlich machen, Sachen aufdecken, bloßstellen. Heißt ja, ich kann sehen, was der Fall ist. Und ja, das ist manchmal für alle unangenehm, aber es gibt keine restriktive, wo es dann heißt, Leute, lasst das bitte sein. Es gibt hinterher Ärger und den will keiner, aber das ist auch menschlich.
Bernd Eilert hat das ja auch gesagt, es ist einfacher geworden, sich zu empören. Es kommen dann viele Mails. Wie ist das mit den beleidigten Zuschauern?
Ja, denen wird es ja auch leicht gemacht, beleidigt zu sein. Und ich denke dann immer, okay, wir haben was gemacht. Wir haben etwas in die Welt gestemmt und da gibt es jetzt ein Feedback. Und man kann sich das Feedback nicht aussuchen. Es gibt das Recht der Leute, nach einem Song zu buhen. Es gibt das Recht der Menschen, beleidigt zu sein. Das muss man dann einfach ganz souverän und locker abarbeiten. Manchmal hoffe ich, dass eine Erklärung weiterhilft. Aber ich erwarte es ehrlich gesagt auch nicht.
Die einen müssen mit der Satire klarkommen und die anderen mit der Kritik daran.
So ist es.
Vielen Dank, Tim Engelmann, ZDF-Unterhaltungsredakteur. Das war HR2 Kultur der Tag, schon wieder beleidigt, Humor in ernsten Zeiten. Der Gag ist nie härter als die Realität, hat Oliver Pollack gesagt. Und wenn der Humor fehlt, dann wird's ernst, sage ich. Mein Name ist Doris Renk. Den Tag gibt's als Podcast auf hr2.de oder in der ARD-Audio-App.